Also ich bin tatsächlich in der Lage, dass ich, wenn ich mich auf eine Musik konzentriere, die mit einer Farbe verbinde, also dass ich die Farbe wie farblich sehe. Das klingt jetzt erstmal sehr psychedelisch, ist aber, da sind alle Drogen aus dem Spiel, sondern es ist einfach so eine Flow-Geschichte auch, also dass man sich so in das Bild reingibt. Und ich habe versucht, eben diese Farben in der Musik auf das Bild zu bringen und aber auch ganz stark eine Emotionalität.
Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge von Digital Überleben, dem Podcast zum digitalen Wandel aus dem Raumschiff von Performance One. Ich bin Nicola Andrea Hagmann und ich spreche heute mit Bettina Scholz. Sie gehört zu den herausragenden Künstlerinnen Deutschlands. Ihr Atelier ist in Berlin. In Mannheim ist sie Professorin für Malerei an der Alanus Hochschule. Ich frage sie: Ist Kunst vergänglich? Was ist überhaupt Kunst? Und wie verändert sich Kunst aufgrund des digitalen Wandels? Also, ab ins Raumschiff, anschnallen, es wird bunt. Wir fliegen heute mit Bettina Scholz. Herzlich willkommen hier in unserem Raumschiff von Performance One. Schön, dass du es hergefunden hast, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass ich mit dir plaudern darf.
Hallo, hallo Nico. Freut mich sehr.
Bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, gespannt wie eine Wäscheleine, wo wir uns heute hin bewegen wollen, werden. Starten wollen wir mit einem Space Taxi. Ich werde dir sozusagen ein paar Fragen rüberschießen in deine Umlaufbahn und du sagst mir einfach, welche du catchst. Bist du bereit?
Ja klar, natürlich. Das klingt doch gut.
Dann starten wir. Web oder Welt?
Also zunächst würde ich sagen Welt, aber gleichzeitig verschmilzt ja Web und Welt auch gerade in diesem Moment. Mhm. Und noch deswegen kann ich mich kaum entscheiden. Aber Welt natürlich im Angesicht dessen, dass die Welt auch das Web hervorgebracht hat und die Welt, die analoge Welt, immer zuerst da ist bei allem. Wir sind ja immer noch Körper. Mhm. Unser Körper ist ja noch nicht digital. Also von daher würde ich sagen, das ist, kommt zuerst.
Dann bin ich mal gespannt, wie schnell wir uns bei den anderen entscheiden können. Steuer in die Hand nehmen oder fahren lassen?
Steuer in die Hand nehmen.
Sehr gut, sehr gut. Laptop oder handgeschrieben?
Da doch eher Laptop, ja. Leider vielleicht sogar.
Oh, das ist als Maler, ja. Ja, okay.
Ich würde gern mehr handschreiben, weil ich das eine schöne Sache finde, aber...
Knochen oder neuestes Smartphone?
Auch neuestes Smartphone, ja. Auch vielleicht leider. Also manchmal, es ist ja ein arges Konsumprodukt, aber ich bin irgendwie abhängig.
Wobei du ja noch den Knochen kennst.
Ich kenne den Knochen, ich kenne auch noch die Zeiten vor überhaupt Handy, ja, witzigerweise.
Online shoppen oder in den Einkaufsstraßen dieser Welt flanieren?
Ja, Einkaufsstraßen finde ich per se meistens ziemlich schlimm. Die sind ja eher so uniform weltweit geworden. Mhm. Also vielleicht tendenziell dann doch online shoppen.
Mhm. Hartgeld oder Apple Pay?
Apple Pay jetzt gerade viel, ja. Mhm.
Handy drauf und Abfahrt.
Ja, genau. Ist auch ein Problem, ein finanzielles manchmal dann. Mhm. Ja.
Auch
geht
wieder,
sehr schnell.
Auch wieder wahr. Mhm. Googeln oder in Büchern würmern?
Also auch das ist wie Web oder Welt. Googeln mache ich natürlich ganz, ganz viel, wie wir alle ganz bestimmt. Und ich bin aber auch eine ausgesprochene Bücherwürmerin und lese wahnsinnig gerne und liebe auch Bücher, also als Objekte.
Mit all ihrer Haptik.
Ja.
Den nächsten kennst du wahrscheinlich, viele unserer Hörer, glaube ich, eher weniger. Ersteres wiederum alle, Wikipedia oder Brockhaus wälzen.
Wikipedia für die schnelle Info. Wenn man wirklich tiefergehende Info haben möchte, dann sollte man schon weiter recherchieren und auch nochmal alles überprüfen, was bei Wikipedia so steht. Aber natürlich für die schnelle Info ist das sehr, sehr, sehr nützlich und auch eine tolle Erfindung.
Ja, kenn ich aus Studienzeiten nur zu gut. Das andere kenne ich selber noch, auf Kinox TO Filme streamen oder jetzt schon im Netflix 4K-Abo.
Also ich habe ein Netflix-Abo, ja, das ich mir mit mehreren teile. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, ob das 4K ist, aber ich habe auf jeden Fall nicht Kino TO.
Ich hoffe, wir haben alle 4K. Aber schauen wir mal. Und was würdest du selbst sagen, was trifft auf dich am ehesten zu? Digital leben oder digital überleben?
Digital leben, die meiste Zeit digital leben, manchmal auch überleben, ja. Also wenn ganz, ganz viel reinprasselt aus der digitalen Welt, ist es auch manchmal ein Überleben, definitiv. Also Überleben hat ja immer was von gerade so davonkommen, ne? Mhm. Und deswegen ist mir das zu negativ. Deswegen entscheide ich mich für das digitale Leben, würde ich sagen.
Da bin ich mal gespannt, ob wir auch noch nach dem Gespräch genauso denken. Bin mal gespannt, wo es uns hintragen würde. Würde kurz zum Anfang nochmal, bevor wir jetzt in eine tiefere Gesprächslage nochmal gehen, dich fragen. Stell dir mal vor, wir würden uns jetzt nicht kennen. Wir würden uns zufällig im All begegnen und würde dich fragen, was machst du so beruflich, was machst du so generell mit deiner Zeit? Wie würdest du antworten?
Ich würde antworten, dass ich male mit Farben auf Bildern, ganz traditionell, analog, so dass man schmutzig wird. Und manchmal aber natürlich auch digital, also mit dem iPad, und dass ich Bilder entwerfe und dass ich Ausstellungen daraus kreiere, wenn man das so sagen kann. Das, ja, ich bin eine Bilderforscherin im weitesten Sinne. Also jede Form von Bildern, ob Fotografie, Film oder Malerei, interessiert mich und damit arbeite ich. Das kommt zuerst und dann kommt das gesprochene Wort und dann kommt die Literatur und dann kommt die Musik, wenn man jetzt mal so eine Hierarchie aufstellen will. Aber ich glaube, die Malerei oder das Bild, auch das Haptische, also jedes gemalte Bild bringt ja auch immer so meistens die Unvollkommenheit des Menschen hervor. Ja, die Technik ist ja schnell eher perfekt. Und das ist was ich sehr, sehr schön finde und sehr interessant zu beobachten.
Kannst du dich noch an dein erstes gemaltes Bild erinnern?
Ja, oh Gott, aber das habe ich verdrängt. Ja. Also das ist meistens wirklich eine schmerzhafte Erfahrung für fast alle Malerinnen und Maler, die ich kenne. Klar, weil wir haben alle mal angefangen, ne? Ja. Also ich glaube, damals fand ich es ganz toll, aber ich kann mich noch an den Moment erinnern, also nee, an das erste gemalte Bild wirklich kann ich mich nicht erinnern, weil da war ich noch ein Kind. Also ich habe als Kind schon viel gemalt. Aber so in dem Pubertät, Erwachsenenalter, da habe ich durch Zufall so eine Staffelei geschenkt bekommen und habe die dann eben mal ausprobiert und fand das ein fantastisches, also das Malen an sich eine fantastische Erfahrung, die mich auch über viel so Jugendquatsch hinweg gerettet hat.
Ich kann mich da ganz gut an meine Kindheit noch erinnern. Meine Oma hat immer die Bilder von mir weggeschnappt, hat sozusagen ihr Haus damit vollgekleistert, weil sie immer ganz stolz war, dass der kleine Bube mal wieder gemalt hat. Und es hieß dann sozusagen jeden Tag anschauen konnte. Woher kam damals eigentlich bei dir die Idee zu Kunst und einfach dich künstlerisch auszudrücken?
Ja, also ganz kurz muss ich noch zu dem was sagen, was du eben gesagt hast. Finde ich nämlich sehr schön mit deiner Oma. Denn ich glaube, dass das eigentlich, denke ich oft, dass die Malerei so der Anfang der Kreativität ist bei den Menschen. Also ich kenne fast alle malen gern in der Kindheit. Es geht dann irgendwann so verloren. Und das ist aber das, wo wir eigentlich die Liebe zur Kunst entdecken. Also es war nie der Moment, wo ich dachte, das ist aber eine gute Idee, jetzt Kunst zu machen, sondern das ist wirklich ein gleitender Prozess gewesen. Also ich bin in einer sehr Literatur- und Theateraffinen Familie groß geworden. Und Kunst war immer genauso wichtig wie Bauer sein oder Arzt oder und
sehr
das cool. war so
gute Basis.
Gute Basis, ja, ist aber dann auch ein Realitätsschock später, ne? Ja. aber so, ich bin da einfach, es war immer da, ich bin da reingewachsen. Wobei es Malerinnen und Maler in unserer Familie nicht gibt, da bin ich die Erste. Aber irgendwie hatten viele immer irgendwie im weitesten Feld mit künstlerischen Prozessen zu tun.
Was bedeutet in so einem Umfeld dann auch für dich Kunst?
Was bedeutet Kunst? Bedeutet für mich in allererster Linie, über den Ist-Zustand hinaus denken zu können. Also wir sind ja in unserem Alltag meistens mit so logischen Sachen oder mit so alltäglichen Zwangsläufigkeiten beschäftigt. Zum Beispiel, wann habe ich das letzte Mal gegessen, wann gehe ich duschen, was muss ich noch für eine E-Mail beantworten und so weiter. Und die Kunst schafft es eben, uns da immer wieder rauszukatapultieren und in eine andere Sphäre zu bringen, auch weiter immer in die Zukunft zu denken, aber auch in der Vergangenheit zu wühlen, das Irrationale zuzulassen, das Rätselhafte, das Ambivalente, das Komische, das Träumerische. Mhm. Und das ist das, was Kunst für mich ausmacht und auch so wertvoll macht.
Was ich ja immer faszinierend finde, wenn ich am Malen war, ich habe alles um mich herum vergessen. Die Zeit ist sozusagen total. Ich war so drinne und danach gucke ich auf die Uhr irgendwie 3-4 Stunden später und wow. Also
genau, dafür muss man dann heute Instagram deinstallieren, damit man das
oder TikTok.
Oder TikTok, genau.
Was würdest du sagen, was macht deine persönliche Kunst, die du vielleicht sogar tagtäglich schaffst, aus, dass wir so mal die Hörer auch abholen können?
Was die so aus, wie die aussieht oder wie?
Wie sie aussieht, wie sie daherkommt, was sie.
Es ist natürlich immer schwer, über Malerei zu sprechen, ohne dass man Malerie sieht. Also das sind die Hauptserie, mit der du auch in Hamburg in den Deichtorhallen gesehen hast. Das sind Glasbilder, die ich auf und hinter Glas male. Und das klingt jetzt erstmal wie so Kirchenkunst. Und das hat auch sicherlich so Ansätze davon. Also es hat zu tun mit sakraler Kunst, aber auch mit Science Fiction. Also die sind sehr emotional, sehr barock, sehr farbenstark oft, sehr fiktionalisiert, sehr artifiziell, abstrakt oft, aber ich male auch figurativ, also ich zeichne auch und mache auch noch ganz viele andere Sachen. Ich mache auch Objekte und Skulpturen, aber diese Hauptserie, die ist sehr, die wandert so zwischen den Welten auch zeitlich. Also es ist so eine zeitreisende Serie. Also wie gesagt, man kann sich an die Gotik erinnert fühlen, aber auch an an Blade Runner 2049. Also.
Und das war ja jetzt eine Ausstellung, bei der sozusagen die Künstler immer entweder Kunst mit Musik kombiniert haben oder Musik gemacht haben, weil sie von Kunst inspiriert wurden. Wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Wie ist so ein Gemälde dann entstanden?
Ja, das ist in dem Fall so ein sinnenästhetischer Prozess. Also ich bin tatsächlich in der Lage, dass ich, wenn ich mich auf eine Musik konzentriere, die mit einer Farbe verbinde, also dass ich die farblich sehe. Das klingt jetzt erstmal sehr psychedelisch, ist aber, da sind alle Drogen aus dem Spiel, sondern es ist einfach so eine Flow-Geschichte auch, also dass man sich so in das Bild reingibt. Und ich habe versucht, eben diese Farben in der Musik auf das Bild zu bringen und aber auch ganz stark eine Emotionalität. Also das Blade Runner Bild ist so ein ganz stark orange. Da gibt es natürlich auch Überlappungen zum Film. Da gibt es auch so eine apokalyptische Szene in Las Vegas, die so ganz orange gedreht ist. Also diese Bilder kann ich dann nicht immer komplett trennen. Aber das ist eher so ein synästhetischer Prozess, der bei mir, den ich schon als Kind hatte. Also ich habe zum Beispiel die einzelnen Wochentage mit Farben verbunden oder mir merken können oder bestimmte Zahlenkombinationen. Und das habe ich da versucht, das ist umzusetzen. Ja. Letztendlich sehen die natürlich außenstehend erstmal aus wie abstrakte Bilder, aber was sie auch sind. Aber ja, das ist so der Prozess. Er ist auch, also wenn du mir jetzt sagen würdest, wie sieht das und das aus, das und der und der Song, dann könnte ich dir das nicht sofort sagen. Dann müsste ich müsste dann erstmal wie jetzt beim Podcast in einen stillen Raum und mich auf den Song einlassen. Und man sieht es aber doch am Ende. Also in Rotterdam hatte ich dann ein Bild von nach Helena Hauf. Das ist so eine elektronische DJ, ganz toll, ganz so trockener, minimal und arbeitet aber viel auch mit analogen Geräten tatsächlich. Und dieses Helena Hauf-Bild, das ist auch viel kühler und viel trockener und da sind auch so härtere Shapes drin. Und ja, da wird so Körper, Geist und Herz und Musik fließen dann ins Bild. Also es ist schon fast Flow oder vielleicht jetzt ja schon fast ein spiritueller Akt, obwohl ich jetzt nicht religiös bin, aber.
Jetzt geht ja so ein Track teilweise ein paar Minuten, würde ich jetzt einfach mal sagen, durch aktuelle Entwicklung immer
das
irgendwie
ist ein Problem,
kürzer.
Ne?
Hast du da dann die ganze Zeit deine Kopfhörer auf? Hast du da so eine richtig geile Bassmaschine im Raum und das läuft dann in der Dauerschleife und du hast sozusagen deine Pinsel in der Hand? Oder wie ist dann wirklich so das Kunstschaffen?
Also die Hamburg-Bilder, die habe ich wirklich sehr oft gehört tatsächlich. Und da bin ich auch öfter mal wieder rüber über die Arbeiten. Man kann natürlich 7 Minuten nicht in einem Bild darstellen. Ne? Das ist dann immer eine Überlappung von Zeit, was ja Malerei vielleicht eh ist. Also Malerei ist ja, man sagt ja immer, das Unbewegte oder Zeit ohne Zeit, was ich nicht, es ist eher eine Überlappung von Zeit. Und dann sind das vielleicht bestimmte Momente, die im Bild besonders aufploppen. Und die in dem Fall sind die alle auf dem Boden entstanden. Also ich habe auf dem Boden gemalt, weil sonst die ganze Farbe sofort wegläuft. Die musste ich sehr oft hören. Meine Frau hat sich darüber bestimmt nicht gefreut. Ja. Weil die hatte damals ihren Raum auch nebenan oder ihr, wo sie sich aufgehalten hat, wo sie auch zum Teil gearbeitet hat.
Okay. Ich dachte jetzt gerade schon, du hast ihr den Raum geklaut.
Ich hatte damals ein Wohnatelier, wo die Bilder entstanden sind.
Jetzt kommen wir ja als Digitalgruppe immer wieder auch in Berührung mit Design. Wir erschaffen selbst auch Design. Also wir designen für unsere Kunden, ob jetzt in 2 oder in 3D, Bewegtbildern. Was würdest du für dich sagen, ist der Unterschied zwischen Kunst und Design?
Design ist oft, die Grenzen sind fließend, aber Design ist oft ja ganz zweckgebunden. Also Design hat immer eine Aufgabe. Also ich brauche einen guten Bürosessel und der wird, am besten Fall sieht der dann gut aus und dann ist der designt. Ja. Oder ich brauche eine tolle Schrift für eine Homepage oder ich brauche irgendwas. Und Kunst darf ja auch einfach nur sein, ohne irgendeinen Zweck.
Zwecklos, ne?
Zwecklos, ja. Ist es meistens nicht. Es ändert sich auch gerade. Also die Anforderungen an die Kunst steigen nach gesellschaftlicher Relevanz und nach politischer Behauptung und so weiter. Ich denke aber, die Kunst darf einfach auch nur sein, auch zwecklos, nutzlos, daneben, Tabubruch oder vielleicht auch mal politisch inkorrekt sogar, also weil das ist der Ort, wo es stattfinden kann.
Ja. Ja klar, wenn ich jetzt unsere Designer fragen wollen würde, die würden mir natürlich sagen, mit meinem Design löse ich letztendlich auch ein Problem. Das versucht Kunst ja so an sich noch gar nicht so direkt.
Nee, ne, kommt drauf an, welche Kunst. Es gibt natürlich viele sehr engagierte Kunst, ne? Also Kunst, die sich mit wirklich gesellschaftlichen Problemen ganz direkt auseinandersetzt oder Konzeptkunst, die feministische Themen aufbringt oder die in die Gesellschaft geht oder die über Inklusion spricht. Also das ist auch alles möglich, aber Kunst darf eben auch Nonsens sein und auch kein Problem lösen oder selber ein Problem sogar sein.
Und was würdest du jetzt sagen, worin geht's dir konkret bei deiner Kunst, die du erschaffst?
Also bei mir geht es immer darum, dass ich glaube, ich wollte immer auch viele Menschen erreichen. Das heißt jetzt nicht im Sinne von einem großen Weltruhm, sondern im Sinne von jetzt nicht nur Expertinnen und Experten. Also ich glaube auch, dass das so ist, dass meine Bilder eben auch Menschen verstehen, die sich nicht jeden Tag mit Malerei beschäftigen. Gleichzeitig will ich auch über die Kraft der Fiktion sprechen, also über das freie Assoziieren, über wenn man irgendwas mit meinen Arbeiten anfangen möchte, dann geht man ins freie Assoziieren, wenn man sie sieht? Also was könnte es sein oder wie fühlt sich's an? Also dieses, die Vorstellungskraft weiten und stärken, das sind so Themen bei mir. Und wirklich, was kann Fiktion? Also das Fiktive ist ja in den letzten Jahren auch oft in schlechten Ruf gekommen, also durch Fake News und Politiker, die Lügen erzählen und so weiter. Und es gibt ja aber auch die ganz positive Seite der Fiktion, die so Köpfe und Herzen und öffnet und die uns weiterdenken lässt aus dem ja oft sehr problematischen Ist-Zustand.
Das ist jetzt so ein bisschen das Ziel, was du damit mit verfolgst oder auch erreichen willst bei denen, die dann deine Kunst betrachten. Wenn deine Kunst jetzt aber noch gar niemand gesehen hat, ja, du warst jetzt sozusagen am Kunst kreieren, woran erkennst du denn selbst, dass das, was du jetzt erschaffen hast, auch gut ist?
Oh ja, das ist ein Thema, was wahrscheinlich alle künstlerisch arbeitenden Menschen ein Leben lang begleitet. Ja, wir sind ja oft so tief drin in der Arbeit und manchmal geht es nur mit Abstand, dass man erkennt, was war gut oder was war nicht so gut. Das hört nicht auf. Dafür habe ich auch noch keine Patentlösung gefunden. Ja. Ich glaube, ich werde mittlerweile radikaler mit Arbeiten auch mal wegstellen und warten oder die nicht sofort rausgeben. Und auch nicht so schnell dann frustriert. Also der Umgang damit wird anders, aber der Prozess an sich bleibt. Auf jeden Fall.
Das ist auch so ein bisschen aus unserer täglichen Arbeit mit der Definition of Done, die unsere Product Owner dann definieren in ihren Arbeiten. Und dann ja bei uns gilt auch das Credo, lieber mal noch eine Nacht drüber schlafen, es mal ruhen lassen, am nächsten Tag nochmal betrachten und dann nochmal ran in die Reflexion.
Unbedingt, also das ist ja in der auch sehr schnellen, auch wo man so schnell, man muss schnell was posten und so, auch da trotzdem richtig wertvoll. Also bei wichtigen Sachen zumindest, dass man da nicht zu schnell schießt.
Dieses höher, schneller, weiter steht da manchmal vielleicht sogar ein bisschen im Wege, muss ich sagen. Was war bislang so das schönste Feedback an deine Kunst, woran du dich noch sehr gut erinnern kannst, was so ein bisschen in deinen Kopf reingebrannt hat? Was immer so die Motivation auch für vieles ist oder sein kann.
Also da gibt's viele Sachen, Gott sei Dank. Aber vielleicht, wenn ich es jetzt mal aussuchen müsste, so eine Aussage wie, ich habe gestern den ganzen Abend mit deinem Bild verbracht.
Wow, so, den ganzen Abend.
Ja. Also weißt du so, dass man einfach, es gibt ja Menschen, die sich wirklich Zeit nehmen zum Bild betrachten und das ist schön. Ja, aber es gibt natürlich viel, also wenn Menschen einfach begeistert sind oder mehr über Malerei erfahren möchten oder mehr über die Dinge, die ich, also ich lege ja auch so Spuren in meinem Werk zu Musik, es gibt Literaturbezüge. Und wenn dann darüber jemand vielleicht ein Buch liest, was mich auch inspiriert hat, also wenn es sozusagen so eine organische, dynamische Bewegung wird, dass man sich im größten mit, dass man inspiriert ist, also das ist vielleicht ein bisschen altbackener Begriff, aber einfach gut, also der ist auch nicht so richtig zu ersetzen, dass man Inspiration empfängt und auch weitergibt, das ist, glaube ich, so ein ganz wertvoller Punkt in der Kunst.
Wenn ich mir jetzt mal so eine Journey eines Künstlers anschaue, dann kann ich mir definitiv auch vorstellen, da gibt's auch mal Phasen, da sprudelt's mal nicht so aus einem raus. Da ist mal eine Phase, da ist man irgendwie auf Knopfdruck einfach nicht kreativ. Was machst du in so einer Phase? Wie findest du wieder zu deiner Inspiration, zu deiner Motivation?
Also da gibt's unterschiedliche Wege. Entweder wirklich einfach hart sein mit sich selbst und trotzdem anfangen. Denn so der Moment, wo man wirklich, wo die Inspiration da ist und sagt, so jetzt lege ich los und schreibe und male 48 Stunden durch, die Momente sind leider total selten. Also dafür ist unser Kopf auch zu voll mit anderen Sachen und das Leben ist zu voll und zu dicht. Aber ja, ansonsten schaue ich mir andere Künstler und Künstlerinnen an, die ich liebe. Das hilft auch immer, dass man wieder so weiß, warum man das tut. Und Ja, manchmal gehe ich auch laufen oder Gewichte heben.
Auch nicht verkehrt. Ja, man sagt ja auch, man ist oft in den Momenten kreativ, an denen man eigentlich gar nicht kreativ sein muss, unter der Dusche, kurz vorm Einschlafen. Man wacht irgendwie nachts auf und hat dann so die Idee schlechthin. So.
Ja. Ja, unter der Dusche habe ich jetzt noch nie, also ist mir jetzt noch nie passiert, aber hört man oft. Und genau, also das ist ja alles eben nicht fangbar. Es ist eben keine Kunst, es ist keine exakte Wissenschaft. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder deutlich machen. Das ist nicht kategorisierbar, wann kann man eigentlich wie am besten arbeiten. Man kann auch mit einer wahnsinns schlechten Laune und eigentlich gar keiner großen Lust dann doch das beste Bild gemacht haben. Ja, also auch das kommt vor.
Ist dann auch schon so ein bisschen so ein Selbstfindungsprozess, um dann über eine gewisse Zeit auch zu erfahren, wann klappt es denn am besten, welches Environment brauche ich denn, welchen Soundtrack auf dem Ohr, welcher Ort muss es sein.
Das stimmt, und trotzdem wird sich immer unterscheiden, da bin ich mir sehr sicher. Also das ist auch, was ich meinen Studierenden mitgebe, die dann kommen und sagen, heute hätten sie aber wirklich keine Inspiration zu malen, dann... Mhm. Also warten auf Godot, sage ich dann nur. Ja, also da Godot kommt nicht. Mhm. Also man muss schon, anfangen. Anfangen ist ein ganz wichtiges Thema auch.
Fällt dann auch mal so eine Aussage, ja, wenn nicht ist, dann musst du halt nach Hause gehen oder gehst du
ja,
nach
klar,
Hause?
Ich zwinge ja niemanden zu seinem Glück. Nein, aber ich glaube, das ist so ein bisschen ein Trugschluss, dass man sozusagen nur aus einer perfekten Situation heraus künstlerisch arbeiten kann. Also es ist einfach auch Arbeit. Es ist eben nicht nur Spaß.
Betty, jetzt gibt es ja in der Kunst oftmals auch so Aussagen, die will eigentlich ein Künstler nie hören. Ja, eine, die du bestimmt auch schon gehört hast, die zumindest mir im Kopf geblieben ist, ist die Aussage, ist das Kunst oder kann das weg? Was löst so eine Aussage bei dir aus?
Ach, das habe ich ja also schon so oft gehört, das ist auch, ich kann es auch nachvollziehen. Also wenn man jetzt ins Museum geht als quasi Nicht-Kunstbetrachterin und Betrachter und dann sieht man da einen Scherbenhaufen oder man sieht einen kaputten Kühlschrank oder man sieht einen Mensch, der einfach auf dem Boden liegt und manchmal schreit oder so. Das gibt's ja alles. Und dann fragt man sich natürlich, das hat doch jetzt aber nichts mit der Marmorskulptur zu tun, die ich abgespeichert habe unter Kunst. Das kommt von diesem Kunst, das kommt von dieser Idee, die sich irgendwie in unseren Köpfen eingebrannt hat, dass Kunst von Können kommt, ja. Was ja eine sehr eigentlich altbackene Idee ist, die man auch unbedingt widerlegen muss, weil Kunst kommt von machen und von einem Kosmos kreieren und nicht von einem einzelnen technischen Könnerschaft, dann wäre sie sehr langweilig. Mhm. Dann hätten wir nur die schönen Marmorskulpturen. Mhm. Aber ich kann es trotzdem verstehen, weil das ist auch oft Kunst, wo man dann sich ein bisschen mehr belesen muss. Man muss dann lesen, was macht die Künstlerin sonst noch so. Es gibt einen riesen dicken Ausstellungstext dazu, den man dann lesen muss. Und das ist natürlich mühselig. Das ist dann mehr so intellektuelle Arbeit, das ist dann mehr so Studium. Manchmal fühlt man sich auch vielleicht beleidigt dadurch, dass man dann hat man Eintritt bezahlt und dann kommt dann nur so ein Pappkarton, wo man so denkt, ja, das hätte ich jetzt auch da hinstellen können und wahrscheinlich kostet es auch noch irgendwie 80.000 Euro. Ja, also es gibt ja auch einfach kritisierungswürdige Dinge im Kunstmarkt und manchmal steckt aber wirklich auch und oft steckt auch richtig was Gutes dahinter. Also ich kenne viele Künstler, die eher so arbeiten, die jetzt nicht so klassisch arbeiten wie ich, die wirklich auch einen ganzen Kosmos aufmachen damit. Aber man muss sich da anders reindenken. Einfach, ja.
Was würdest du jetzt sagen, ist so das unlogischste Argument, das du jemals über Kunst oder vielleicht sogar über deine Kunst gehört hast und so gar nicht verstehen konntest?
Also das würde vielleicht direkt daran anknüpfen, dieses, ja, das kann ich ja auch, also ist es keine Kunst. Das ist vielleicht ein Klassiker, der immer wieder fällt und der ist es wirklich unlogisch. Also weil man natürlich kann man bestimmte Sachen selbst. Man macht ja aber kein Kunstwerk daraus. Man gibt nicht sein Leben hin an die Kunst. Man schafft keinen Kosmos. Man schafft keine Weltsicht, keine Weltanschauung im wahrsten Sinne des Wortes. Also natürlich kann eine Zeichnung von meinem Studenten in Einzelfällen genauso gut sein wie eine Zeichnung von Beuys oder von Frida Kahlo, weil beide auch einfach Momente hatten, wo sie einfach irgendwo hingekrakelt haben oder sogar oft oder einfach ausgeschütteten Kaffee benutzt haben für eine Zeichnung oder irgendwas. Und natürlich können das viele von uns selbst, gerade wenn man in der Kindheit selbst total gerne gemalt hat, aktiviert man schnell dieses Können auch wieder. Mhm. Aber man wird ja trotzdem, also man schafft ja trotzdem keine künstlerische Welt. Mhm. Also heute geht es, glaube ich, weniger ums Einzelwerk, was das Tolle sein soll, sondern es geht mehr um den Gesamt, um diese Perspektive, die der Künstler oder die Künstlerin gibt. Mhm. Die Perspektive, die wir ohne sie oder ihn nicht hätten und die spannend ist, wie ein Roman oder wie ein Film. Und das, deswegen finde ich das unlogisch. Und da werde ich auch nicht müde, darüber zu reden.
Heißt, der Kontext ist relevant, die Person ist relevant, in welcher Situation er sich gerade befindet, so ein Stück weit auch die Vita.
Ja. Und auch natürlich trotzdem das Einzelwerk. Also es kann ja auch einfach der ausgeschüttete Kaffee einfach eine fantastische Zeichnung sein, wenn man so mal von dem Perfektionismus weggeht und von der Glätte und von dem, ja, akademisch ausgebildeten, perfekt gemalten Körper. Also.
Jetzt hast du als Künstlerin, als Kunstschaffende natürlich schon einiges erreicht, einiges auch schon, sagen wir, eine Erfahrung auf dem Buckel. Was würdest du denn sagen, würdest du so, wenn du die Chance nochmal hättest, es anders zu tun, die wieder tun?
Ja, da gibt's aber einiges. Also ich fand das immer schon eine interessante Aussage, wenn Menschen sagen, ich bereue nichts oder so. Das finde ich irgendwie lustig. was würde ich nie wieder tun? Also eine Sache fällt mir jetzt so spontan ein. Ich würde nie wieder eine Flasche Wein trinken, bevor ein wichtiger Journalist in mein Atelier kommt.
Okay.
Weil das habe ich mal gemacht. Und das war peinlich. Da habe ich dann nur Quatsch geredet über meine Bilder. Und der hat dann auch den Text, den er eigentlich schreiben wollte, nicht geschrieben. Was ich auch absolut nachvollziehen kann, weil ich hanebüchen und Quatsch geredet habe, weil ich auch nichts gegessen hatte davor und so. Okay. Es war trotzdem irgendwie, glaube ich, lustig und punkig. Aber es war halt, das war schon, ja. Und das tat auch ein bisschen weh.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich wollte auch nicht alles abgedruckt haben, was ich noch mit mir lasse, ein Gläschen Wein drin.
Nee, das war echt so verrückt, weil ich mag und mochte seine Texte wahnsinnig gern. Und damals auf der Ausstellung, wo ich war, wollten alle, dass der bei ihnen vorbeikommt. Und er ist aber zu mir gekommen und nicht zu den anderen. Und ich hatte halt nichts Besseres zu tun als irgendwie. Ja, ich war aber auch noch jung.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn wir jetzt mal mehr so im Hier und Jetzt leben, dann beschäftigt uns ein Thema ja immer mehr, immer öfters, ist ein Stück weit omnipräsent, und das ist einfach das Thema mit der Digitalisierung, mit dem Digitalleben. Wie erlebst du eigentlich Digitalität und was würdest du sagen, wie digital lebst du denn eigentlich als Künstlerin, die ja eigentlich ihre Kunst im Realen produziert und eben auch real wirkt und einfach da ist?
Ja, da fragt man sich auch, was real noch ist, ne? Also da ist ja der Begriff der Realität interessant, weil natürlich ist das Digitale jetzt auch real und umgibt uns täglich. In meine Arbeit hat es insofern noch direkt in meine Bilder vielleicht höchstens den Einfluss, dass ja meine Glasbilder auch mit Filtern zum Beispiel arbeiten, also mit so Farbfiltern, und diese ganze Filterthematik sich ja natürlich in der Digitalität auch sehr, sehr stark durchzieht. Aber jetzt gerade habe ich zum Beispiel auch einen ganzen Entwurf von der Ausstellung mit Cinema 4D gemacht, allerdings mit Hilfe mit einem Profi, der das gut kann, ein befreundeter Künstler und Grafiker, der mir da geholfen hat, der quasi meine Ideen auf die Sprünge gebracht hat. Da saßen wir sehr, sehr, sehr viele Stunden vorm Computer. Und das ist unglaublich spannend, was diese Programme können. Und da bin ich auch sehr gespannt, was die Zukunft noch bringt, weil die schon so unglaubliche Realitäten schaffen können, dass ich mir vorstellen kann, dass dieser Punkt, an dem wir jetzt sind, dass es doch immer noch so ein bisschen getrennt stattfindet, die beiden Welten, dass sie einfach noch mehr verschmilzen eben. Mhm.
In so Malen im Metaverse. Hast du schon mal eine VR-Brille aufgehabt?
Ja, ich hatte mit eben jenem, mit dem Rasmus Bell, der hat auch eine VR-Brille und da habe ich dann auch schon mal so eine Testskulptur geformt oder so ein paar. Und das war alles unglaublich. Also ich meine,
total abgefüllt.
Ich kann mir das alles vorstellen. Ich finde natürlich den malerischen Prozess einfach an sich. Ich glaube, wir brauchen beides in Zukunft. Mhm. Ich glaube, wir sind eben auch noch, wie ich schon sagte, sehr körperlich. Ja, unser Körper ist noch, der altert noch und der hat Fehler. Und ich glaube, wir müssen dem auch Rechenschaft tragen, dass wir nicht perfekt sind. Und das ist in der Malerei eigentlich auch das Schöne, dass man das da noch besser sieht oder so.
Das klingt für mich die ganze Zeit, als würdest du definitiv nicht sagen, Digitalleben ist ungesund.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, digital leben, das kommt ganz drauf an, wie man es macht, ja, wie oft im Leben. Also wenn ich jetzt nach der Arbeit noch 10 Stunden Computer spiele und dann noch 2 Stunden Wein trinke und dann am nächsten Tag 5 Stunden bei Instagram rumhänge oder bei TikTok, dann wird es natürlich ungesund, ja. Aber wenn man das eben auch als Werkzeug benutzt, wie man andere Werkzeuge auch benutzt, dann ist es eine Bereicherung. Also wir müssen uns irgendwann in Zukunft Gedanken machen, wo bunkern denn eigentlich die ganzen Server, wo kommt die ganze Energie her? Wir sind ja jetzt auch so ein bisschen mit der Illusion alle noch umgeben gewesen lange, jetzt ihr wahrscheinlich nicht mehr als Profi, aber ich als Laie, dass das irgendwie so einfach so da ist, das Internet. Und das ist, aber diese Mengen an Technik, die wir brauchen und diese Mengen an Energie, also das... Das ist ja auch eine Skulptur, ja. Also das ist ja auch richtig real. Das ist Welt, das ist Haptik.
Was ist für dich selber digital überleben?
Ich benutze viel Digitalität, Digitales, eigentlich auch in meinen Seminaren, in meiner Arbeit. Aber tatsächlich, wenn ich mal wirklich in die Arbeit reinstürzen will, auch in meine Atelierarbeit, dann deinstalliere ich zum Beispiel auch Apps mal, bei denen ich hängen bleibe. Das ist mal so ein paar Tage. Nichts mitkrieg. Also das ist so ein Selbstschutz.
Öfter mal Zöpfe abschneiden.
Ja, genau. Ja.
Wenn wir über Digitalisierung sprechen, kommt ja jetzt vor allem ein Thema sozusagen immer wieder auf den Tisch, auch omnipräsent. Das ist das NFT-Thema, kombiniert fast schon mit Metaverse, Meta hier überall, die komplett neue Welt und jetzt Kunst digital in einer komplett neuen Welt. Verstehen die wenigsten, will aber irgendwie jeder haben. Total gehypt, überhypt vielleicht sogar. Was ist denn eigentlich NFT-Kunst?
Ja, also in die Tiefe gehen kann ich das auch nicht erklären, aber so natürlich verfolge ich das und das heißt ja NFT, heißt ja Non-Fungible Token und das heißt, das ist ein digitales Kunstwerk, also ein Bild oder ein bewegtes Bild, was eine Signatur hat oder ein Gut, irgendeinen Brennstempel, nenne ich das jetzt mal, der in der digitalen Welt nicht austauschbar ist oder nicht kopierbar, also quasi ein Originalcharakter hat. Und das ist ein digitales Kunstwerk, was man so kaufen kann. Ja, und was viele, viele jetzt machen, also viele auch große Galerien. Und was die logische Folge ist, auch aus den Pandemiejahren, dass ich glaube nicht, dass das so schnell an den Start gekommen wäre in dem Hype ohne die Pandemie. Sind ja auch viele Künstler auch erst über Instagram jetzt in der Zeit berühmt geworden oder bekannt. Und ja, das ist ein spannendes Feld. Vieles von dem, was ich jetzt gesehen habe, fand ich irgendwie noch so ein bisschen albern. Aber ich habe auch noch nicht so viel gesehen. Also das muss ich auch gestehen. Da gibt es bestimmt fantastische Sachen. Das möchte da auch niemandem auf die Zehen treten. Aber so, und außerdem fand ich es auch immer noch so ein bisschen seltsam, ich ja, das entweder an so einem Screen dauerhaft in der Wohnung zu haben oder um dich rum im Atelier oder ja, es gibt schon so, ich habe noch nicht so ganz den Zugang gefunden, obwohl sich meine Arbeit sicherlich auch dafür eigentlich eignen würde. Also gerade die Glasbilder, die ja so fluide aussehen, die könnte man wunderbar in Bewegung setzen. Aber vielleicht überschreiten sie dann doch letztendlich vielleicht die Grenze zum Kitsch auch. Hm. Also ich bin da noch so ein bisschen ambivalent.
Ich kenne zumindest nur Social-Media-Profile, die jetzt grimmig guckende Affen sozusagen verwenden statt den realen Bildern. Kann cool sein, wenn es dann irgendwie jeder hat, vielleicht auch nicht mehr. Jetzt hat es einfach noch nicht jeder. Jetzt ist es wirklich noch so hyped und ja, kombiniert mit irgendwie einem Eintritt auf einem Yachtclub ja auch irgendwie ein bisschen auch verrückt,
ja,
was man da draußen machen kann.
Ja, und das Tolle ist natürlich auch, dass es so auch viele da gab, die jetzt aus einer anderen Ecke kamen als dem traditionellen Kunstmarkt, der ja sehr beherrschend ist. Das heißt, es hat sich schon, da sind auf einmal Leute rausgeschossen, die damit erstmal gar nichts zu tun hatten. Und das öffnet natürlich so eine Welt auch. Und da können auf jeden Fall auch spannende neue Sachen passieren, ja.
Ich weiß es gar nicht. Gibt es von Banksy schon NFT-Kunst?
Oh, das weiß ich auch nicht, aber könnte ich mir schon vorstellen, ja.
Kannst du dir es für dich selber vorstellen? Eine eigene Kollektion?
Ja, ich könnte mir das schon vorstellen, aber ich frage mich eben, wie, also auch da NFT-Kunst oder auch digitales Geld ist eben, was machen wir mit dem Klimawandel, Leute? Ja, also wir brauchen Serverleistung, die bis zum Himmel schreit und wir brauchen ja das Digitale für unsere alltägliche Arbeit und also ja, das Klimaproblem fällt da gerade noch in dem Hype so total aus. Also die Leute, die dann zu Fridays for Future gehen, kaufen dann am nächsten Tag ein NFT und irgendwas stimmt da nicht, ja. Mhm. Wobei natürlich die traditionelle Kunst auch ganz verschwenderisch ist mit Material und auch viel Ressourcen benötigt. Aber das ist vielleicht so ein Nebenpfad.
Ja. Was glaubst du, inwiefern verändert oder verändern NFTs die gesamte Kunstszene?
Oh, das glaube ich ist jetzt schon passiert, ziemlich stark. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, allerdings kann ich ja auch nicht in deren Köpfe reingucken, dass der ein oder andere Galerist ein bisschen Schiss kriegt um seinen Job. Oder ja, weil die Künstler sich so verselbstständigen und einfach übers Internet ihre Sachen verkaufen. Das finde ich auch gut. Also so eine Emanzipation von dem Zwang, auch von der Galerie vertreten zu werden oder von einem bestimmten Kunstmarkt anerkannt zu werden. Mhm. Das hat sich so ein bisschen aufgelöst. Mhm. Und das ist auch ein Befreiungsakt, denke ich. Die Kunst erweitert sich auch in die digitale Welt, wie sie das immer getan hat. Die Kunst hat sich immer auch alle Lebensbereiche gegriffen. Und das gehört auch zu ihrem Wesen.
Jetzt haben wir über was komplett Neues, was heißt neu, in den letzten Jahren Aufkommendes gesprochen. So, wie du sagst, die Kunstszene jetzt schon stark prägt oder verändert hat. Schon wirklich hart. Wenn wir jetzt ein Ticket in die Zukunft ziehen würden, was glaubst du, wie wird sich die Art, wie du Kunst schaffst oder wie du arbeitest, wie du dich künstlerisch ausdrückst, verändern?
Also ich glaube, erstmal werde ich doch bei der ganz haptischen, schmutzigen, farbigen Malerei radikal bleiben, weil ich glaube, dass sie gerade durch den Kontrast mit dem Digitalen ihre Kraft nochmal neu gewinnt. Aber was ich auf jeden Fall ausbauen werde und was ich extrem spannend finde, ist eben diese Blender 3D, Cinema 4D, diese Programme, die so die Welt so in Ausstellungsideen so dahin zaubern können und dann ich bin nicht so gut im dreidimensionalen Denken, im räumlichen Denken und da habe ich die Chance, sozusagen Ideen schon mal vorab zu probieren und muss nicht gleich in den Ausstellungsraum und alles versauen, ja, sondern kann das vorher probieren und das finde ich, das wird noch mehr werden.
Ja. Glaubst du auch, dass sich die Art, wie du lebst, verändern wird in Zukunft, weil Digitalisierung noch mehr und noch mehr und noch mehr Einfluss in dein Leben.
Also ganz bestimmt, da sitzen ja einfach so geniale Hirne und entwickeln ständig neue Dinge. Ja. Und da auch vieles, was so überraschend kam, womit wir nicht gerechnet haben. Also ich weiß noch, wo diese Musikerkennungs-App rauskam, Soundhound hieß die, glaube ich, damals, weiß nicht, ob es die noch gibt. Und da hatte ich die Jahre davor, dachte ich, ja, sowas müsste es geben, ja. Das war mal meine einzige gute App-Idee. Ja. Und dann war die da und es ging. Ja. Und jetzt heute kann ich mir das total gut erklären, warum das geht. Ja. Aber damals war das Zauberei. Und ich glaube, sowas wird es noch mehr geben. Also Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben. Ab und zu lohnt es sich aber dann auch wieder, so gute Science-Fiction zu lesen, weil die oft in die Zukunft greifen und vieles von dem, was Stanislav Lem schon vielleicht in den 70ern geschrieben hat, ist ja dann auch eingetreten. Ja. Also, ja.
Die mir dann auch ungemein helfen beim Abschalten. Glaubst du, Abschalten wird künftig ein ganz anderes sein wie jetzt?
Ja, ich glaube, wir müssen uns ganz radikal dafür entscheiden, auch mal auszuschalten. Oder es wird irgendwann sich so sehr verschmilzen, dass es so normal wird, dass wir das, also dass zum Beispiel dein digitaler Klon, Nico, mit dem mache ich dann den Podcast und ich finde es dann total entspannt, obwohl ich mitten im Digitalen sitze. Ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen. Oder so.
Das kann ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen. Wir nehmen im Metaverse einen Podcast auf und keiner hat es gemerkt, sondern fühlt sich und hört sich an wie der Reale, wie wenn wir jetzt hier gegenüber im Raumschiff sitzen. Mensch, Betty, das ist jetzt aber auch ein, finde ich, ganz treffender Abschluss. Wir haben ordentlich was auf dem Tacho, wir haben ordentlich was auf Kassette, wir haben gut was aufgenommen. Wir haben nochmal eins mehr die sich wandelnde Welt der Kunst erfahren. Wir haben viel über dich erfahren. Ich bin auf jeden Fall jetzt ein Ticken schlauer geworden und ich fand deine Denkweisen, deine Erkenntnisse so wertvoll, so gewinnbringend. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung. War schön mit dir und euch.
Sehr cool. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet einen spannenden Einblick in die Welt der Kunst. Falls ihr mehr über die Folge erfahren wollt oder den Podcast im Allgemeinen, dann schaut gerne auf unserer Webseite oder die von Betty. Unsere ist Performance One. Schaut da gerne vorbei. Folgt uns gerne auf Spotify, auf Instagram und Co. Und alles Weitere, das findet ihr da unten in den Shownotes. Wir starten wieder genau in einem Monat. Seid gespannt, mit wem wir diesmal durchdüsen werden. Bis dahin, machet gut, alles Gute, tschüss, bis bald.